Jemanden einzuordnen ist eigentlich ein Akt von Gewalt. Es kann auch ein Akt der Gnade sein, wenn du dadurch etwas erkennst. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Art, jemandem etwas aufzuoktroyieren, jemand in eine Schublade zu packen, komplett nach hinten losgeht. Ja, das bringt niemandem was. Es hat unter Umständen sogar den gegenteiligen Effekt, weil derjenige dann entweder in Widerstand geht und sagt, ich lasse mich gar nicht einordnen, oder aber im schlimmsten Fall ja auch falsch sich einordnet.
Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier bei Remember Who You Are. Der Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Und das bedeutet auch, dass wir darüber sprechen wollen, wer wir vielleicht nicht sind. Und darum geht es auch in der heutigen Podcast-Folge. Ich spreche nämlich mit meinem Gast über, was ist das Ego? Ja, eine große Frage, Ausprägung des Egos. Und das anhand des Enneagramms, ein Persönlichkeitsmodell, was uns hilft, uns selbst besser kennen und verstehen zu lernen, zu verstehen, was unsere Lichtanteile sind, was die Anteile unserer Seele ausmachen, aber auch, was unsere Schattenanteile sind. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dazu habe ich einen besonderen Gast heute, einen Gast aus meiner Familie, nämlich meinen Bruder Boris. Wir sind zwar nicht zusammen aufgewachsen, aber wir kennen uns schon viele, viele Jahre durch viele Wizard-Spielrunden hindurch, durch Familienfeste hindurch und haben ja schon einiges zusammen erlebt. Wir waren auch eine Zeit lang sogar Nachbarn am Starnberger See, wo Boris lebt in Süddeutschland. Und was uns verbindet, ist definitiv die Suche, würde ich sagen. Ja? Die Suche danach, wer oder was wir in der Tiefe wirklich sind. Wir gehen beide leidenschaftlich gerne tief. Uns verbindet auch Humor, uns selbst, glaube ich, auch nicht zu ernst zu nehmen, dieses Leben nicht zu ernst zu nehmen. Und Boris ist gerade an einem besonderen Moment in seinem Leben. Er wird gleich mehr dazu erzählen. Und das ist auch der Moment, wo wir uns entschieden haben, dieses Gespräch aufzunehmen, was wir schon länger vorhatten, auch über das Thema Enneagramm zu sprechen. Denn Boris ist auch Enneagramm-Lehrer unter anderem und deswegen der perfekte Gesprächspartner auch für dieses Thema. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen, Boris.
Ja, danke. Herzlich willkommen, liebe Wanda. Liebe kleine Schwester. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, auf dem Fahrrad zu sitzen und ich hatte eine Vierjährige vor mir auf dem Sattel an der Elbe in Hamburg und das warst du. Und, ja, genau. Jetzt bist du ein bisschen größer geworden und ich auch. Und du hast es ja schon angesprochen. Ich sehe ein bisschen verändert aus. Ja, ich habe keine Zähne mehr hier vorne und hatte vor 2 Jahren eine Krebserkrankung, da habe ich dann Zähne verloren und habe normalerweise ein Provisorium drin, da musste ich mich nicht darum kümmern, aber jetzt habe ich wieder Krebs bekommen und deswegen trage ich kein Provisorium und bin ohne Zähne. Und das ist etwas, das ist erstaunlich für mich, weil früher wäre das ein echtes Problem gewesen, mich so zu zeigen, aber im Moment ist gerade so eine Phase, da ist es nicht mehr so entscheidend. Ja? Hm. So. Also die.
Ja, danke an der Stelle, dass du diesen Mut hast, dich auch so zu zeigen, weil ich habe gerade so reingefühlt, ich glaube, mir wird es auch schwer fallen, mich so zu zeigen. Und ich finde, es einfach macht dich sehr menschlich und finde ich total schön, dass du da so offen bist.
Ja, die, im Grunde kann man sagen, dass diese Krebserkrankung, habe ich das Gefühl, hat mich irgendwie menschlicher gemacht. Mhm. Ja. Also sie hat mich sehr damit in Kontakt gebracht, dass ich sterblich bin. Also dieses Wissen, was wir alle haben, dass wir sterblich sind, aber wir wissen es ja auch nicht wirklich. Ja, oder es ist nicht wirklich so präsent oder es bestimmt nicht unsere Handlung von Moment zu Moment. Und so die letzten 6 Wochen, würde ich sagen, gehe ich durch so einen Prozess, wo ja, einfach diese Sterblichkeit, ich als Gnade erfahre. Ja. Ich erfahre sie als Gnade. Und ich weiß, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich weiß, es gibt noch viel zu sagen und ich möchte das sagen, was ich wichtig finde. Es gibt keine Zeit zu verlieren und deswegen habe ich dich gefragt, komm, wir müssen jetzt. Jetzt ist es soweit, wir müssen reden. Wir
Jetzt
müssen
ist der
reden.
Moment. Oh, schön. Ja, ich freue mich total. Boris, du bist schon seit vielen, vielen Jahren auf dem inneren Weg. Warst und bist bei unterschiedlichen spirituellen Lehrern und du bist selber auch Lehrer, Enneagramm-Lehrer und ja, vielleicht kannst du ein bisschen was über deinen Weg erzählen. Genau, also wie sozusagen bist du auch oder wie hat dein innerer Weg vielleicht begonnen und wo stehst du heute und auch deine Beziehung, wie bist du zum Enneagramm gekommen überhaupt? Was, glaube ich, vielen Hörerinnen jetzt an dieser Stelle erstmal ein Begriff ist, mit dem sie nicht so viel anfangen können. Ich habe diesen Begriff in dem Podcast Was ist das Ego schon mal kurz angerissen als eben ein Persönlichkeitsmodell, was uns hilft, die verschiedenen Ausprägungen des Egos besser zu verstehen, uns auch selbst da einschätzen zu können und es beleuchten zu können. Darüber wollen wir heute noch mehr erfahren, aber erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deinen Weg.
Eigentlich fing mein Weg an mit ungefähr 2 Jahren, als mein Vater die Familie verließ. Ja. Und das ist mir dann später auf dem Weg klar geworden, dass dieser Verlust des Vaters, ja, auch der Verlust von Rückhalt, von Sicherheit, von Geborgenheit, von Vertrauen war und ich eigentlich mein Leben lang danach gesucht habe. Und der innere Weg begann dann, und das, ich springe jetzt relativ schnell, der innere Weg begann dann, als ich 20 war, wo genau derselbe Vater, der mich da verlassen hatte, mich damals dann mit zu seinem damaligen Lehrer genommen hat. Und dann saß ich mit 20, ich wusste von nichts, saß ich in der härtesten Bioenergetik-Gestalt-Therapiegruppe und es wurde geschrien, es wurde. Also das war die Zeit, das war ja schon lange her, es sind 40 Jahre her, da ging es zur Sache, ja. Und ich war völlig unvorbereitet und ich war schockiert und ich war fasziniert. Und das hat den Weg eigentlich begonnen, ja. Und ja, ich habe dann relativ schnell meinen späteren Lehrer dann getroffen, also meinen späteren spirituellen Lehrer, nämlich als Enneagramm-Lehrer, so habe ich ihn kennengelernt. Da wusste ich noch nichts von spirituellen Lehrern und Schülern und der ganzen Thematik, die damit einhergeht. Ich habe ihn in einem Enneagramm-Seminar kennengelernt. Ja, das war mein erster Kontakt. Das heißt, das Enneagramm stand bei mir relativ am Beginn des Weges. Und ich kann mich noch erinnern, dass in diesem, wie du ja schon sagtest, es werden 9 verschiedene Typen unterschieden und so werden auch beschrieben in diesen Enneagramm-Seminaren. Und wir kamen dann zu einem der Punkte, Punkt Nummer 6. Und der Lehrer sprach, erwähnte das Wort Zweifel. Und in mir ging irgendwas auf. Irgendwas öffnete sich. Es war fast wie, als hätte jemand auf eine Glocke gehauen. Weil mir in dem Moment klar wurde, was ich die 25 Jahre vorher gemacht hatte. Ja, ich hatte gezweifelt. Das war meine ständige Aktivität gewesen im Kopf, aber ich habe das nicht gewusst. Ja, das war normal. Das so war ich. Aber ich hätte es auch nie Zweifel genannt. Ich hätte gesagt, ja, ich bin skeptisch, ich bin ein Vorsichtiger. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt hätte. Aber Zweifel nicht. Und plötzlich machte alles Sinn. Ja. Und ich bin dann bei diesem Lehrer geblieben über viele, viele Jahre. Er war dann auch ein relativ bekannter Lehrer. Ich bin bei ihm gewesen, bin dann selber auch Enneagramm-Lehrer unter seiner Schirmherrschaft geworden. Irgendwann, das Enneagramm war so eingebunden in unseren Weg damals. Wir haben alle das Enneagramm gelebt, ja. Und irgendwann hat er uns dann auch den Auftrag gegeben, so jetzt macht mal eine Theatergruppe, ja, bringt das Enneagramm auf die Bühne. Und das war so wunderbar, diese Gelegenheit zu haben, weil ich hatte gedacht, nee, das kann ich nicht, ich bin kein Schauspieler. Und aus purer Verzweiflung haben wir uns dann Profis dazu geholt, ja, Profi-Regisseure, die haben uns ausgebildet. Und die haben mit uns diese Stücke erarbeitet und wir haben das Wissen des Enneagramms reingebracht und dann plötzlich standen wir auf der Bühne bei spirituellen Festivals, am Rainbow Festival in Baden-Baden. Ja, da stand ich dann auf der Bühne vor 500 Leuten und wir haben das Enneagramm da gespielt zu, wir waren dann 11, ja. Ja, das war natürlich ein Highlight. Das war so, kam auch etwas in mir so in Fluss oder es zeigte sich etwas, was irgendwie immer da gewesen war, aber was ich in dem Fall ohne diesen Lehrer und ohne auch diesen inneren Weg niemals, es wäre niemals nach außen gekommen. Das war ein großes Geschenk, ja.
Ich würde gerne noch mal kurz auf diesen Aspekt zurückgehen, wo du gesagt hast, und plötzlich hat das alles Sinn gemacht, weil
Ja.
dir sozusagen von diesem System ein Wort gegeben wurde, sozusagen, was Sinn gemacht hat oder was resoniert hat und was beschrieben hat, was vielleicht schon immer da war.
Ja.
Lass uns noch mal vielleicht zurückgehen, einfach für die Leute, weil Enneagramm ist ja erstmal ein Begriff und der ist vielleicht auch erstmal ein bisschen abstrakt. Ich habe gesagt, okay, Persönlichkeitsmodell, wie würdest du das beschreiben? Dieses ja, Typisierungsmodell auch oder
Ja. Ja, ich habe mir überlegt, eigentlich zu sagen, was das Enneagramm nicht ist. Ja, es ist kein Schubladendenken. Es ist keine Typologie, die 9 verschiedene Persönlichkeiten beschreibt, wo man dann die Stärken und die Schwächen identifiziert und an den Stärken die verstärkt und die an den Schwächen die irgendwie transformiert. Das ist es nicht. So wird es oft verstanden. Ja, all das ist das Enneagramm auch, aber für mich ist das Enneagramm eigentlich eine Beschreibung der Seele auf ihrem Weg von der Essenz über den Verlust dieser Essenz in ein normales Leben, auf einen inneren Weg hin zu der Wiederentdeckung dieser Essenz in sich selbst. Und das Enneagramm ist, wie meine Enneagramm-Lehrerin, die ich später getroffen habe, Sandra Maitri, die auch die beiden besten Bücher wahrscheinlich geschrieben hat dazu, die sagte, das Enneagramm ist die Landkarte. Sie ist nicht das Territorium. Sie ist nicht das Gebiet. Das Enneagramm beschreibt die Berge und Gipfel genauso wie die Täler. Es beschreibt die Helligkeit wie die Dunkelheit der Seele. Ja? Und mit Seele meine ich, oder in dem Weg, wo ich jetzt bin, meinen wir damit alles, was wir hier sind, dieses individuelle Bewusstsein, was hier sitzt, was ich ja auch spüren kann, was hier ist und nicht da, wo du bist. Ja, das ist hier. Das ist mein individuelles Bewusstsein und das nennen wir dann Seele. Ja, und das schließt alles ein, schließt die Persönlichkeit ein, es schließt das Ego ein, jawohl. Ja, das Ego ist ein Teil der Seele. Es ist die Strukturierung der Seele. Es ist nicht getrennt davon. Und es beinhaltet in sich schon in dieser Strukturierung ganz viele Hinweise auf das, was tiefer liegt und was unsere Essenz ausmacht. Ja? Und das mag jetzt abstrakt klingen, aber das ist ganz konkret. Ja? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Zweifel, ja? Dann ist das erstmal ein Schattenaspekt. Zweifel, Misstrauen, Skepsis, ja. Und so habe ich mich auch lange erlebt. Das würde man sagen, das ist mein Ego, basiert ganz stark auf diesen Kräften. Und das sind dunkle Kräfte, ja. Die sind zerstörend, die sind zersetzend, die sind auch für mich selber schmerzhaft. So. Die sind auch lebensverneinend, ja. Aber in dem Weg, wo ich jetzt bin, wird davon ausgegangen, dass in der Beschäftigung mit diesen Aspekten, wenn man nur dran bleibt und sich damit auf liebevolle Weise befasst, ist nicht so einfach, sich auf liebevolle Weise mit Zweifel, Misstrauen, Skepsis und so weiter zu beschäftigen. Aber wenn du dran bleibst, dann ist das Versprechen oder auch meine Erfahrung, dass sich etwas zeigt, was tiefer ist darunter. Und das, was tiefer ist, ist oft gar nicht so weit weg von dem, was in dem Schatten ist. Und dann höre ich auch gleich wieder auf, aber wenn ich sage Zweifel, was ist die Essenz eigentlich darunter? Ja, was ist das eigentlich? Und es ist mir vor kurzem so klar geworden, das ist auch die Suche nach der Wahrheit, zu schauen, was ist denn richtig? Was ist denn hier eigentlich wahr und was ist nicht? Also die Zweifel ist etwas Trennendes. Aber das Trennen kann durchaus auch einen Sinn machen, wirklich zu sagen, ja, das ist wirklich nicht in Ordnung hier. Ja? Und das ist eine Fähigkeit der Seele. Ja? Oder im Misstrauen. Ja, was ist tiefer als das Misstrauen? Wenn du mit dem Misstrauen dich befasst, ich würde sagen, das ist dann das Vertrauen. Ja. Aber ich komme nicht zum Vertrauen, ohne mit dem Misstrauen gearbeitet zu haben, würde ich sagen. Ja? Und in dem Maß ist das Enneagramm die Landkarte, weil es benennt an allen der 9 Punkte genau diese Knotenpunkte. Aber eben nicht nur die Schatten, nicht nur die dunklen Knoten, sondern auch das, was sich zeigt, wenn man bereit ist, sich damit auf liebevolle Weise, auf liebevolle Weise zu befassen. Und das muss ich mir sagen, immer, immer, immer wieder, auf liebevolle Weise, auf freundliche Weise. Das ist nicht nur dahergesagt. Das ist gerade für meine Struktur. Mein Geist ist ein sehr unfreundlich, extrem unfreundlicher Geist. Und ich habe das wirklich über diese 40 Jahre Suche auch nur sehr langsam gelernt. Ja, sehr langsam. Unglaublich langsam.
Ja, danke Boris für dein ja offenes Teilen auch von deinen persönlichen Erfahrungen auch und Erkenntnissen mit diesem mit dieser Landkarte, wie du es so schön beschrieben hast. Mir kam auch der Gedanke, ja, auf Englisch gibt es ja dieses Wort, was wirklich auch eine Qualität auszeichnet, die wir erreichen wollen. Und das ist auf Englisch Discernment, also die Fähigkeit der Unterscheidungsfähigkeit, ne? Was ist gut, was ist schlecht, sage ich mal. Wir leben ja auch in einer dualen Welt. Wir leben ja auch, also dieser Planet Erde ist ja dual. Es gibt de facto Licht und Schatten und es gibt gute und böse Kräfte und deswegen ist es ja auch eine unheimliche Qualität zu sagen, ich schluck nicht alles als Wahrheit, sondern ich hinterfrage, ja, ich habe kritisches Denken ist ja auch eine Fähigkeit, ja. Also es ist ja nicht nur, deswegen finde ich persönlich Zweifel gar nicht nur negativ. Ich finde es auch eine Form von mehr Reflexionsfähigkeit, von Unterscheidungsfähigkeit. Und genau, wenn es zu viel wird, dann wird es wahrscheinlich eher, sage ich mal, ein Schattenanteil. Aber ich finde, allein darin ist auch was. Ja, ist auch bereits eine Qualität, wie du auch gesagt hast. Und
genau, du hast völlig recht. Das hatte ich eben, das hast du viel besser ausgedrückt als ich. Ja, die Essenz des Zweifels ist Unterscheidungskraft. Ja, und wenn aber diese Unterscheidungskraft, dieser Zweifel in uns fixiert ist, wie man im Enneagramm dann sagt, dann wendet es sich gegen dich.
Ja.
Ja, dann wird es zum Gegner. Aber wenn du dich dem widmest in einer anderen Haltung, ja, in einer freundlichen Haltung, dann wird aus diesem Gegner auch ganz schnell ein Freund. Ja, wenn du, ja.
Ja.
Genau, genau. Ich habe zum Beispiel, auf meinem Weg spielte dann der Zweifel eine riesen Rolle. Ja, selbst nachdem ich davon gehört hatte. Ich hatte natürlich die Hoffnung, okay, das habe ich jetzt gehört. Das war auch echt, das war grandios, wirklich grandios. Und ich dachte, okay, ja, jo, das war's jetzt. Jetzt geht's los. Aber das war nicht so. Ja. Ja. Weil das Enneagramm ist ja nur die Landkarte. Es zeigt mir nicht, wie ich da durchgehen muss.
Ja,
das ist wichtig. Und dieses, wie ich da durchgehe, das ist dann der spirituelle Weg. Und ohne den wäre ich verloren gewesen. Ja? Ja, ich hätte das Enneagramm gehabt, ja, aber was nutzt es mir? Weißt du, ich stehe am Anfang der Landkarte, des Gebietes, ich habe die Landkarte, ja, und was jetzt?
Sozusagen das Wie wird nicht mitgeliefert unbedingt. Also sozusagen,
Genau,
wie gehe ich mit?
das Wie wird nicht mitgeliefert.
Verstehe, ja.
Aber es gibt unglaublich gute Orientierungspunkte.
Unglaublich. Und du hast ja zu Beginn gesagt, dass es sozusagen nicht nur ein Persönlichkeitsmodell ist, ein Typisierungsmodell, aber das ist es ja auch. Ja? Also es gibt
Ja.
diese neuen Persönlichkeitstypen oder neuen Punkte, wie du sie auch nennst, wo wir uns sozusagen einordnen können. Und es gibt ja unglaublich viele Methoden. Ich sage jetzt mal, in diesem Buffet der psychospirituellen Szene, ja, also von
Ja.
Astrologie über Ayurveda, über Human Design und Gene Keys und Enneagramm. Ich habe da neulich einen Post drüber geschrieben, weil ich so das Gefühl habe, es gibt so zwei Lager. Es gibt so die Leute, die sagen, geil, ein weiteres Persönlichkeitsmodell, wer bin ich? Ja, so stürz mich rein. Mache Tests, ja, nein, ankreuzen, cool. Also es gibt, glaube ich, so einen Teil in uns, der das super findet, sich so zu definieren. Und dann gibt es aber auch so Leute, die das total abschreckt und die sagen so, ich will mich auf gar keinen Fall jetzt hier in eine Schublade stecken. Und ich glaube, niemand mag es ja, auch reduziert zu werden und zu sagen, so bist du bist jetzt die Punkt Nummer 9 oder du bist Punkt Nummer 1 oder du bist Sternzeichen Löwe und deswegen bist du so und so und, oder du bist, keine Ahnung, Human Design, bist du ein Generator und deswegen bist du so. Also ich glaube, niemand mag das ja so. Ja, so kategorisiert zu werden und nur auf das beschränkt zu werden. Deswegen finde ich es auch total wichtig, immer wieder zu sagen, es ist eine Linse der Betrachtungsweise auf uns, auf unsere Individualität als individuelle Seele eines universellen Bewusstseins und sozusagen hilft uns, wirklich uns auf einer tieferen Ebene zu verstehen, als Ego, als Seele. Und das finde ich einfach sehr, sehr hilfreich und spannend. Und dazu finde ich, auch in meiner eigenen Erfahrung, ist definitiv auch hilfreich, sich sozusagen festzulegen. Also, ja, und zu sagen, ich sehe mich vor allem in Punkt 2 oder ich sehe mich vor allem in Punkt 9, jetzt innerhalb dieses Enneagrammsystems, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, auch mit Freundinnen und Bekannten, denen ich auch dieses irgendwie System mitgegeben habe und auch in meiner persönlichen Erfahrung, dass es dann doch, weil es eben vor allem auch über die Schattenseiten spricht, erstmal auch unangenehm ist, sich da einzuordnen und zu sagen, ja, verdammt, der Stolz, das ist mein Schatten oder verdammt, der Perfektionismus oder die Faulheit, die Trägheit ist mein Schatten. Also sich da wirklich ehrlich, sag ich mal, zuzuordnen, ist ja verdammt unangenehm. Das mag ja niemand eigentlich, ja, erstmal sozusagen. Und ich finde, das setzt ja voraus, also aus meiner Sicht, würde ich gleich gerne mal hören, was du sagst. Schattenarbeit setzt für mich ja voraus die radikale Ehrlichkeit mit sich. Also wirklich radikal zu sagen, ja, das ist mein Thema. So, wie siehst du das? Also vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgegangen, wirklich Schattenarbeit definiert aus deiner Sicht, weil ich finde, das ist so, das ist auch so ein bisschen so ein Buzzword, was gerade so auf, wie soll ich das sagen? Es gibt ja immer wieder so Begriffe aus der Szene und jetzt Schattenarbeit ist sehr, wird immer größer so. Trauma, ja, auch. Und
Ah, okay.
wie würdest du sozusagen das Ego und damit auch den verbundenen Schatten definieren?
Okay. Oh, das sind natürlich jetzt ganz, ganz, ganz viele Themen, die du aufgeworfen hast. Das erste ist dieses, wo du ganz wichtig gesagt hast, dass Menschen es nicht gerne haben, wenn sie eingeordnet werden. Und ich würde sagen, zu Recht. Ja, das war ein großes Missverständnis auch in den Anfängen meiner Enneagrammarbeit, dass ich Menschen eingeordnet habe. Und wegen meiner Angststruktur, Zweifel- und Misstrauensstruktur versprach das Enneagramm da Sicherheit. Ja, ich konnte sie einordnen. Ja, wunderbar. Dann kann ich auch mit ihnen umgehen. Dann sind sie nicht so bedrohlich. Aber jemanden einzuordnen ist eigentlich ein Akt von Gewalt. Ja, das kann ein Akt von Gewalt sein. Es kann auch ein Akt der Gnade sein, wenn du dadurch etwas erkennst. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Art, jemandem etwas aufzuoktroyieren, jemand in eine Schublade zu packen, komplett nach hinten losgeht. Ja, das bringt niemandem was. Das bringt mir vielleicht in einem Moment so eine Erleichterung. Ich habe ihn dann, ne? Und ich habe auch gezeigt, wie gut ich das System kenne und so weiter und so weiter. Aber es hat unter Umständen sogar den gegenteiligen Effekt, weil derjenige dann entweder in Widerstand geht und sagt, gar, überhaupt, ich lasse mich gar nicht einordnen, oder aber im schlimmsten Fall ja auch falsch sich einordnet. Das passiert ja auch im Enneagramm ganz oft, dass Menschen sich falsch einordnen, verfrüht. Und dann, das kann dann auch ein Hindernis werden. Also ich kann mich erinnern an eine Geschichte von einer Frau damals, die bei uns eine langjährige Weggefährtin von mir. Und wir haben ja das Enneagramm so, es war ja so im Feld einfach drinne. Und wir haben immer gedacht, sie hat eine 4. Ja. Aber wir waren auch nie so richtig, eigentlich war niemand richtig glücklich damit. Und dann gab es diesen Moment auch mit der Sandra Maitri von einem Seminar, wo ich mit Sandra da stand und die Gruppenteilnehmer machten eine Übung. Und die Freundin von mir war auch dabei und ich fragte Sandra, was meinst du, was könnte das eventuell sein? Einfach weil wir auch schon immer wieder uns gefragt hatten, was könnte das sein? Und sie sagte, normalerweise sagt sie das nicht, aber in dem Fall war sie so freundlich, es zu sagen. Sie sagte, well, maybe she's an 8. Ja, vielleicht hat sie eine 8. Und ich wusste, dass in dem Moment war ich wie vom Donner gerührt. Weil es war völlig klar, dass das stimmte. Und wir hatten es nicht gesehen. Und dann, als wir es ihr dann irgendwann sagten, war das für sie ein Wendepunkt in ihrem inneren Weg. Ja. Also das ist dann, weißt du, das ist dann wie so das Geschenk des Enneagramms. Ja. Da ist es wirklich so, weil plötzlich, aber das war auch jemand, die war vorbereitet, die hat schon ganz lange an sich gearbeitet. Und dann war ihr natürlich plötzlich klar, jetzt, ach so. Ja. Da waren dann plötzlich die Worte da, die Begriffe, die Konzepte und auch wie das alles zusammenhängt. Und das war eine riesen Unterstützung. Aber normalerweise würde ich sagen, heute würde ich sagen, dein Typ wäre der Typ deines Egos und damit auch letztlich deine Strukturierung der Seele. Das wird sich auf deinem Weg zeigen. Ja, das wird auftauchen. Wenn du dich mit dem Enneagramm beschäftigst, das sage ich auch immer jetzt, wenn ich das lehre, sage ich immer, Leute, hört auf, immer zu gucken, was bin ich denn? Ja, das natürlich, weißt du, meinem Vertrauen, das habe ich ja 30 Jahre gemacht. Also ich habe das ja auch gemacht am Anfang, ja. Was ist das wohl und was könnte die sein? Das ist so dieses, wir nannten das dann das heitere Enneagramm-Raten. Aber, nein, das ist natürlich auch eine totale Veroberflächlichung, die da stattfindet. Die ist auch sehr unangenehm immer wieder und da kann natürlich auch lustig sein. So ist das nicht. Aber ich sag den Leuten immer, bitte lass das los, lass es los. Weil, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, jeder Typ spiegelt etwas Universelles für jeden.
Ja, ja.
Nein, das ist nicht ja, ja. Also im Sinne von, ja, ich habe alles in mir, um dann unter Umständen auch diesen Impact zu reduzieren, wenn ich meinen Typ erkenne. Dann kann ich ja sagen, oh ja, ich habe alles in mir. Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, es ist so, dass du von jedem Typ lernen kannst, ja, und von manchen sogar sehr, sehr viel. Und es gibt vermutlich, das ist ja nur eine Theorie, es gibt vermutlich einen Typ, der dir am nächsten ist. Aber nicht alle Leute, die sich mit dem Enneagramm befassen, finden ihren Typ. Und manche erst, wie bei dem von meiner Bekannten damals, erst nach Jahrzehnten.
Ja.
Ja. Und das muss man einfach als Offenheit, weißt du? Offenheit.
Ja. Als Offenheit. Und da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, auf diesen Punkt der radikalen Ehrlichkeit mit sich selbst, weil du ja eben auch gesagt hast, ne, deine Freundin war vorbereitet. Also das heißt ja auch, weil wir sind ja hier auch in einem, ich sag mal, in einem Feld, auch dieser Podcast findet in einem Feld statt von Spiritualität und wo es auch sehr, sehr viel um Licht geht, vor allem um Licht. Und wo eben dieser Schattenanteil oder dieser Schattenaspekt Ego, da wird häufig ungern drüber gesprochen, weshalb wir jetzt auch darüber sprechen und was ja meiner Meinung auch nach und auch nach meiner persönlichen Erfahrung nach ist, die Schattenarbeit, die ich gemacht habe, ist das, was für mich das größte Erwachen gebracht hat in meinem Leben. So. Und die größten Offenbarungen gebracht hat. Ja, wenn man sich ja vielleicht fragt, warum soll ich mich denn überhaupt jetzt mit diesen unangenehmen Themen beschäftigen? Ja, warum soll ich mir denn jetzt eingestehen, dass ich neidisch bin? Warum soll ich mir denn jetzt eingestehen, dass ich total wütend bin? Oder ja, also das ist ja, das braucht ja erstmal eine Voraussetzung, finde ich, sich dem zuzuwenden, oder?
Ja, absolut. Und es gab ja in deinem Leben auch wahrscheinlich eine Zeit, wo du gesagt hast, nö, Schattenarbeit mache ich nicht. Oder lieber Licht. Aber du fragst mich ja nach Schattenarbeit und Lichtarbeit. Und ich würde sagen, weder noch. Sowohl als auch. Und ich würde sagen, innere Arbeit. Ja? Innere Arbeit ist das, was jeder tut. Ich wollte gerade sagen, tun muss, aber natürlich ist es, natürlich muss man sagen, nein, ich muss gar nichts. Aber was auf dem inneren Weg ist, es unglaublich hilfreich, wenn man innere Arbeit tut. Innere Arbeit, die Arbeit an der Ego-Struktur einschließt, aber diese innere Arbeit ist auch die Arbeit an den essentiellen Aspekten. So würde ich das nennen. Also wir sprechen nicht von Licht oder Schatten, sondern wir sprechen von Ego-Struktur und Konstruktionen innerhalb der Ego-Struktur, die das zusammenhalten, das Gebäude, ja, das, was uns, was mich zu Boris macht und was ich dann meine mit Boris, ist oft ja das Ego, die Ego-Struktur und es hat die essentiellen Aspekte. Das glaube ich, was dann die Licht, was man mit Lichtarbeit dann vielleicht bezeichnen könnte. Aber ich sage eher, das ist innere Arbeit. Innere Arbeit und zwar innere Arbeit dort, wo du bist. Und das, was auftaucht, ist das, was mit dem wird gearbeitet. Das kann hell sein, das kann dunkel sein, das kann hart sein, das kann weich sein, das kann warm sein, kalt sein, das kann heftig sein, das kann sanft sein. Ja? Und wenn du sagst, radikale Ehrlichkeit, dann benennst du schon einen essentiellen Aspekt, der einen bestimmten Geschmack hat. Ja, er hat etwas Aufrechtes, der hat etwas Klares, der unterscheidet. Ja, und das ist einer von 9 essentiellen Aspekten, ja, die im Enneagramm abgebildet werden. Es ist einer von 9. Ja, und der Aspekt jetzt, den du jetzt nennst, dieses radikale Unterscheidung, diese trennende Qualität auch, wird dann nicht so sehr im Enneagramm, aber halt da der Begründer des Diamond Approach, das ist die Schule Almas, wo ich bin im Moment, weil er eben auch ein Enneagramm-Lehrer ist, so, hat auch essentielle Qualitäten an diesen 9 Punkten zugeordnet. Und das, die Qualität, von der du jetzt sprichst, ist vermutlich der heilige Wille, ja, die Willenskraft. Ja. Es könnte aber auch einfach die Brillanz sein. Also ist so eine Klarheit und sowas Aufrechtes. Und das
naja,
ist
auf jeden
und
Fall
das
ja
ist,
eine Bereitschaft, oder? Das würdest du ja schon sagen.
ja,
Oder ein
aber
Mut auch, ne?
Ja, aber was ich sagen wollte ist, Bereitschaft kommt in 9 Geschmacksrichtungen. Ja. Ja, sie kann auf viele, ja, im Enneagramm nun sind es vielleicht 9, aber diese Bereitschaft kann auch aus Mitgefühl kommen mit mir selbst. Nicht, gar nicht nur aus diesem, ich will jetzt radikale Ehrlichkeit, weil das könnte ja auch leicht in die Hände des Über-Ichs fallen. Wir müssen jetzt hier alle radikal ehrlich sein. Ja, und, aber ich, was meine Erfahrung der letzten 8 Jahre, und das ist nicht meine Erfahrung davor, weil vorher war ich eher so, also wir müssen jetzt uns hier mal, hier muss jetzt mal die Wahrheit auf den Tisch und so weiter und, das war der Weg eher vorher lange Zeit und an dem bin ich gescheitert. Und da durch den Weg, weil ich habe mich extrem angestrengt, ja, extrem. Und ich wollte geliebt werden von dem Lehrer. Ich wollte ein guter Schüler sein. Und darin bin ich verbrannt. Und das hat fast zum Ende meines Weges geführt. 10 Jahre habe ich gar nichts gemacht. Und dann ging ich wieder los und heute bin ich da irgendwie, glaube ich, milder und sehe, dass radikale Ehrlichkeit kann auch aus einem tiefen Mitgefühl mit mir selber kommen und auch von einem tiefen Mitgefühl, was dann eine andere Qualität im Enneagramm wäre, an einem anderen Punkt, ja, also etwas mehr Verschmelzendes. Auch daraus kann Ehrlichkeit kommen. Es ist dann ganz anders und es fühlt sich auch ganz anders an, aber es ist auch Bereitschaft, ja.
Ja, das hast du nochmal schön differenziert. Das ist ja deine Stärke.
Ja.
Auf jeden Fall, dass diese radikale Ehrlichkeit unterschiedliche Geschmäcker haben kann oder in unterschiedlichen Arten und Weisen kommen kann, ne? Die nicht,
Ja.
die muss, die Ehrlichkeit muss natürlich nicht immer radikal sein, aber schon diese Bereitschaft, glaube ich, hinzuschauen und mit sich selbst ehrlich zu sein, das ist ja schon die Voraussetzung. Was würdest du denn sagen, du bist ja lange schon auch im Kontakt mit diesem System. Warum ist es für dich sozusagen dieses System, wenn man es als System oder auch als Landkarte beschreibt, beziehungsweise was hast du auch vielleicht beobachtet bei anderen Menschen in Gruppenarbeit? Was hat es ihnen geholfen? Ja, warum sozusagen das Enneagramm und warum nicht irgendein anderes, andere Landkarte? Es gibt ja sozusagen viele Wege nach Rom.
Genau, es gibt viele Wege nach Rom und nicht alle wollen nach Rom. Das sagte Professor Schulz von Thun von der Hamburger Uni, ein Kollege von unserem gemeinsamen Vater. Nicht alle wollen nach Rom. Ja, das Enneagramm, so wie ich das jetzt erlebe, ist ein Werkzeug. Es ist ein wesentliches Werkzeug. Es gibt in meinem aktuellen Weg auch noch weitere, die aber dann interessanterweise ebenfalls am Enneagramm abgebildet werden können. Das sind essentielle Qualitäten. Das sind wie Freunde, die ich auf dem Weg habe. Das Enneagramm kann eine Erkenntnis von mir selber, darüber haben wir ja gesprochen, ja, mich mit dem Zweifel oder meine Kollegin mit dem Enneagramm-Typ Nummer 8, was im Übrigen ziemlich unangenehm war für sie, das zu sehen, was sie da angetrieben hat. Und das Zweite ist, dass wir lernen, dass andere Menschen anders sind, dass sie unter Umständen ganz andere Typen haben, dass sie nicht nur andere Typen haben, sondern dass sich da eine ganz andere Welt zeigt. Ja? Das heißt, ich kann eine Art von Akzeptanz entwickeln für andere. Ich kann auch eine Akzeptanz für mich selber entwickeln. Das steht nicht im Enneagramm, aber ich kann im Enneagramm sehen, für was ich Akzeptanz entwickeln muss und was sehr, sehr schwierig ist. Ich kann daran lernen, wie du schon sagtest, wenn ich in mir entdecke, meine Struktur wird von Neid oder sagen wir vielleicht von Neid oder von Stolz angetrieben. Das ist mit das Unangenehmste, dem eine Seele, die dort fixiert ist, begegnen kann. Das ist wirklich schlimm. Ja, und das kann man auch nicht dann in einem Moment nach dem Motto, ja, ich gestehe mir das jetzt ein. Nein, das ist ein jahrzehntelanger Prozess. Und zwar ein Prozess der Erforschung. Ja, wie zeigt sich denn eigentlich Neid in meinem Leben? Ja, weil wir nehmen ja oft Neid, wir können Neid gar nicht wahrnehmen, weil es so unangenehm ist. Aber vielleicht können wir wahrnehmen, ich vergleiche mich. Ja, ich sitze im Meditations, ich sitze im Zen-Retreat, ich sitze still in Meditation wie alle anderen, aber mein Geist geht zur Seite und sagt, oh Mann, wie der da, oh Mann, der sitzt, der hat es. Und dann der Lehrer, oh mein Gott, so möchte ich auch gerne sein, weißt du, aber ich darf es mir auch nicht zugestehen. Und mit dem Enneagramm, wenn es gut läuft, weißt du, in der perfekten Welt, ja, kenne ich meine Struktur und ich weiß das und ich sitze da in Meditation und merke, das ist Neid. Das meinen die damit. Ja, und das ist ja interessant. Wenn es ganz gut läuft, dann hast du sowas und dann ist so ein System wie das Enneagramm ein Geschenk. Nur ein Geschenk, ja. Und im schlimmsten Fall wird aus diesem Geschenk eben ein System, wo du das Gefühl hast, das dich wieder unter Druck setzt, nach dem Motto, jetzt muss ich nicht mehr neidisch sein. Ja? Und dann, ne, das, ich muss jetzt an mir arbeiten und ich kriege das einfach nicht hin, ich bin immer noch so neidisch. Guck mal den da an. Oh, guck mal, wie der die Arbeit mit dem Neid schon bewältigt hat. Ohne, und dann bemerkst du, Moment mal, das ist ja auch der Neid. Ja? Oder der Stolz. Du lernst, Stolz treibt, wie wir früher so ein bisschen despektierlich gesagt haben, Stolz treibt die Maschine an. Ja, wenn du das erkannt hast, das ist erstmal interessanterweise eine Demütigung. Ja? Das Enneagramm beschreibt das, was die Struktur antreibt, Stolz zum Beispiel, aber es nennt auch an jedem Punkt das Gegengift, das Gegenmittel, die Tugend, der heilige Weg, das ist alles das viele Worte für das Gleiche. Und bei Stolz ist es Demut. Das heißt, es kann schon in der Konfrontation mit Stolz, und zwar in jedem von uns, okay? Also in jedem der neuen Typen, ich bin auch stolz, obwohl ich nicht an Punkt 2 fixiert bin. Ich bin auch stolz, ja? Und von daher lerne ich auch von jedem Punkt. Aber eine 2, wir bezeichnen den Menschen dann ja auch mit diesem Typ. Ja, wir sagen, ah, das ist ein Zweier. Aber damit meinen wir nicht eine Schublade, sondern wir meinen eine Welt. Ja, die Welt, die diese Seele, die 2 quasi für alle zeigt. Und das ist jemand, der stolz ist. Ja, und dann fragt man sich ja, was ist das eigentlich für ein Mensch im Psychologischen? Das ist ja auch noch interessant. Ursprünglich wurde das Enneagramm nämlich, da war nur die Information an Punkt 2 ist stolz. Aber was bedeutet das eigentlich? Was für ein Mensch ist das eigentlich? Ja? Und dann in der weiteren Vermittlung und Erforschung des Enneagramms selbst, um dieses System zum Leben zu erwecken, ist dann klar geworden, ah, das ist eine Persönlichkeit, die gerne anderen hilft. Das ist eine sehr mütterliche Person. Kann in vielen Frauen, aber taucht auch in Männern auf. Also eine mütterliche Qualität, die viel gibt. Und auch wenn man sie fragt, sagen würde, ich tue das aus freien Stücken. Ich tue das freiwillig. Aber die heilige Idee an Punkt 2 ist Freiheit. Und die heilige Idee ist verloren worden. In jedem der 9 Punkte gibt es eine heilige Idee und die ist verloren worden und als Reaktion darauf ist das Ego entstanden, in dem Versuch, diesen Verlust zu kompensieren. Und an Punkt 2 kompensiert sie den Verlust von Freiheit als einen vermeintlich freien Willen, wo ich aus freien Stücken gebe und ich ja gar nichts zurückhaben will, aber es im Verborgenen meinen Stolz nährt. Und das ist hart. Für eine solche Person, das ist hart, weil sie ist ein wirklich guter Mensch. Und das ist auch eine authentische Qualität von ihr. Es ist eine essentielle Qualität, aber das Ego greift sich jede essentielle Qualität, baut es ein in die eigene Struktur und sagt subtil, subtil. Das hast du gut gemacht. Das hast du echt gut gemacht. Oh, guck mal. Ne, weil die Nummer 2 gibt gerne Ratschläge. Ja, ist ja klar. Ja, du möchtest ja für andere was da sein, dann gibst du auch gerne Ratschläge und gute Ratschläge. Ja, wir haben immer scherzhalber gesagt, wenn du einkaufen gehst und neue Garderobe dir zulegen willst, nimm eine 2 mit, weil sie wird besser wissen, was zu dir passt, als du selbst. Und das nur im Scherz, ja. So. Und aber auch, stimmt auch im Übrigen. Und für so jemand zu erkennen, Moment mal, hier ist noch was anderes am Werke, nämlich Stolz. Das alleine kann schon eine Demütigung sein, im besten Sinne des Wortes. Das fühlt sich nicht gut an, aber es kann eine Demut sein, die den Menschen näher zu sich selber führt, weil Stolz veräußerlicht sich.
Ja.
Ja, weil die 2 hilft allen Menschen auf der Welt, aber sie vergisst einen Menschen.
Sich selbst, ja.
Sich selbst. Und in dem Maße entfernt sie sich von sich selbst, Aber alle anderen profitieren davon.
Ja.
Deswegen wird dir auch keiner sagen, ey, Moment mal, da ist Stolz am Werk, weil alle sind ja glücklich, wenn so jemand in deinem Leben ist. Das ist echt auch irgendwie tragisch. Weißt du, auch für die Person selber ist das tragisch. Weil warum sollte sie denn überhaupt auf den inneren Weg gehen? Ist doch alles gut. Alle Leute lieben mich. Ja. Und ja, mir hat da, also ich fand das sehr interessant, dass als ich zum ersten Mal hörte, die Definition von Demut aus dem Enneagramm heraus, weil ich dachte immer, Demut ist, weißt du,
Ja.
so und so weiter. Und die Definition von Oscar Ichazo, auf dem das Enneagramm hinausläuft, ist, Demut ist ein Anerkennen meiner Grenzen.
Ja, das ist schön. Du hast ja schon
Ja.
so, du hast ja schon ein paar Typen
Ja.
genauer beschrieben. Würdest du vielleicht noch mal jetzt einfach für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht auch neugierig geworden sind, ja, wo kann ich mich vielleicht auch erkennen?
Nein, die sollen nicht, die sollen
Die
nicht
sollen
neugierig,
nicht, die sollen nicht. Doch,
die sollen neugierig
gibt's.
werden auf
Ja.
das, die sollen neugierig werden auf die Möglichkeit, weißt du, auf die Möglichkeit, die Seele zu erkunden. Ja.
Ja, das sind sie, glaube ich, sowieso, wenn sie diesen Podcast hören. Würdest du trotzdem noch mal die neuen
Ja,
Typen
natürlich,
in der
ja.
Kürze, also jetzt nicht so ausschweifend wie die zwei eben, sondern wirklich nur, ich sage jetzt mal, Schattenanteil
Ja.
oder Ego-Ausprägung,
Ja.
und sozusagen,
Ja.
genau, das ist sozusagen die Essenz sozusagen auf der anderen Seite.
Genau. Die oberen drei Punkte, wenn man das Enneagramm-Symbol sieht, die Punkte 8, 9 und 1, werden auch Zornfixierungen genannt. Es sind auch Bauchfixierungen. Das Enneagramm hat auch die Einteilung Kopf, Herz, Bauch. Im oberen Bereich findest du die Bauchfixierung, die sogenannten Zornfixierungen. An
Also
Punkt
im oberen
1.
Bereich muss man dazu sagen, es ist ein Kreis, ne? Es wird häufig als Kreis
Genau.
dargestellt.
Genau. Das Enneagramm ist ein Kreis. Du teilst es in 9 gleich große Teile, dann hast du 9 Punkte, die benennst du. Ganz oben ist die 9 und dann im Uhrzeigersinn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann die 9 ganz oben. Dann werden die Punkte verbunden. 9, 6 und 9, 6 und 3 werden verbunden zu einem Dreieck. Und die anderen Punkte werden so verbunden, dass sie der Dezimaldarstellung von ein Siebtel entsprechen. Wenn du ein Siebtel im Taschenrechner eingibst oder im Rechner, dann erhältst du 1, 0,14285 71 und so weiter. Das heißt, so verbindest du dann das Symbol. Und dann hast du das Enneagramm. Dann hast du 9 verschiedene Ego-Strukturen, 9 verschiedene Seelenstrukturen, die beschrieben werden. Und über die Linien, die Verbindung zwischen den Punkten können wir danach nochmal sprechen, weil es hat auch eine Bedeutung.
Okay, das ist jetzt schon sehr, sehr komplex und sehr
Ja,
abstrakt für alle, die
genau,
schlecht in Mathe
deswegen,
sind. Weil die
nee,
schlecht in
nee,
Mathe sind, die haben jetzt schon abgeschaltet. Deswegen
nein.
nochmal kurz, noch mal kurz zurückkommend auf eine, weil ihr merkt schon, das ist sehr, sehr tief. Also dieses System sehr tief und auch komplex. Deswegen in der Kürze der Zeit jetzt nochmal vielleicht zurückkommt, Bauchtypen oder instinktive Typen, damit hast du angefangen, 8, 9 und 1, Gefühlstypen.
Ja.
2, 3 und 4 und die Kopftypen 5, 6 und 7. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz die sozusagen beschreiben, also bei den
Ja.
Bauchtypen oder instinktiven Typen begonnen.
Genau. Am Punkt Nummer 9, das ist der zentrale Bauchtyp, der zentrale Zorntyp, der kennzeichnet sich durch eine Abwesenheit von Zorn. Die antreibende Kraft ist Bequemlichkeit und Trägheit. Es ist der Urtyp aller Typen. Insofern ist Trägheit etwas, was uns allen gemeinsam ist. Interessanterweise wird es eine Zornfixierung genannt. In Kontakt mit Neunern findest du den Zorn, sobald du versuchst, sie zu bewegen. Und dann kann auch ziemlich schnell aus einer sehr, sehr freundlichen Persönlichkeit auch eine sehr, sehr zornige werden. Völlig überraschend. Für alle völlig überraschend. Auch für die Neuen selbst. An Punkt 1 hast du
Du
den.
hast die Essenz vergessen.
Oh, das ist die Liebe.
Die Liebe.
Ja, das ist die heilige Liebe, die allumfassende Liebe. Und in der 9 findest du das als jemand, der alle Standpunkte versteht, der wirklich für jeden Verständnis hat und schon eine Art von Liebe verkörpert. aber es ist noch nicht die wirkliche Liebe, sondern eine Imitation dieser verlorenen Liebe. An Punkt 1, dem introvertierten Zornpunkt, ist der Zorn nach innen genommen gegen mich selbst. Die heilige Idee ist Vollkommenheit. Ja? Vollkommenheit heißt, dass die Welt so wie sie ist, vollkommen ist, auch in all ihren Unvollkommenheiten. Wenn die Eins die Essenz verliert in der Kindheit, erlebt sie diesen Verlust als den Verlust der Vollkommenheit. Und die Welt wird eingeteilt in Gut und Böse, in richtig und falsch. Und das Gefühl der Eins ist, hier ist was falsch, ich muss es korrigieren. Und aus der Eins wird ein Reformer. Es wird jemand, der auch Umbrüche einleiten kann, der für das Gute kämpft und gegen das Schlechte. Und die Tugend in der Eins, ihr heiliger Weg, wird heilige, heitere Gelassenheit genannt. Einser sind sehr zornig und Zorn ist leider auch verboten, also sind sie ständig unter Druck. Und die heitere Gelassenheit kann bedeuten, dass ich die Fehler durchaus sehe, aber sie sind Teil der Vollkommenheit. Das ist der Punkt Nummer eins, wird auch der Herrscher genannt. Und Punkt Nummer acht, der nach außen gewendete, der extrovertierte Zornpunkt ist der Krieger. Die Leidenschaft ist Wollust. Du siehst schon, die sieben Todsünden werden, kommen wieder ins Gespräch. Die werden hier
Habe ich
benannt.
mir gerade notiert, in diesem Moment, Boris.
Ja, die sieben Todsünden sind im Enneagramm die neun Todsünden. Ja. Historisch ist das auch so, weil es gab historisch gesehen acht Todsünden und nur eine Todsünde wurde vergessen. Das war die Angst und das war die christliche Kirche ja auch zusammengehalten hat. Deswegen war es keine Sünde. Aber es ist natürlich eine Sünde. An Punkt 8, es ist die Wollust. Daraus wird ein Krieger. Die Wahrheit ist verloren worden und aus dem Verlust macht das Ego meine Wahrheit. Ich weiß, wo es lang geht und wehe, jemand stellt sich mir in den Weg, den überrenne ich. Und im Ego wird daraus der Boss, auch der Politiker. Ja, viele, viele Politiker, die wir haben, sind Achter, es sind Krieger. Ja, die haben kein Interesse an Frieden. Die sind ja auch durch eine Kraft überhaupt nach oben erst gekommen und sind da oben, weil sie eine Acht haben. Ja, sehr unangenehme Menschen, wenn sie in ihrer untersten Oktave sind, sind sie auch gefährlich. Ja,
unterste Oktave ist auch schön.
Ja, also in diesem Kontinuum von gesund, von ungesund zu gesund, wenn du auf eine ungesunde Acht triffst, die sehr fixiert ist, ja, dann sind das gefährliche Menschen. Da musst du aufpassen, ja, weil sie haben wenig Skrupel. Ja, sie haben die Liebe nämlich verloren und sagen, also Liebe gibt es nicht, ich hole mir jetzt das Beste aus dieser Welt, weil Liebe existiert ja nicht. Aber wenn sie weiterentwickelt sind, hast du dort wirklich verlässliche und starke Freunde. Das heißt, da ist auch die essentielle Qualität von Stärke, findet sich dort. Das sind die Zornfixierungen in aller Kürze. Du hast richtig gesagt, man könnte über jeden, wir haben damals, glaube ich, für jeden der Typen eine Woche haben wir uns damit befasst. So. Und dann hast du die Punkte 2, 3 und 4. Das sind die sogenannten Image-Punkte. Da geht es darum, um den Schein, um die Tendenz von allen, von jedem von uns, dass wir eine Person aufbauen, dass wir eine Maske aufbauen, dass wir jemand werden wollen. An Punkt 2 hatten wir den Stolz, eben dann die Mutter. An Punkt 4 haben wir den Neid. Das ist dann in der Persönlichkeit ist das der, wir nennen das auch den tragischen Romantiker, den Künstler. Punkt 4 hat den Ursprung verloren. Und von allen neun Typen ist die 4 sich am meisten bewusst, dass wir alle den Ursprung verloren haben. Das ist das, was sie für alle spiegelt. An Punkt 3 ist es Eitelkeit. Der Verlust an Punkt 3, die heilige Idee, wird Gesetz, Harmonie, und sie hat noch einen Namen, Hoffnung genannt. Ja? Und die Hoffnung ist vielleicht das, was man am einfachsten beschreiben kann, weil wenn du Dreier siehst heute, du siehst sie in der Welt als erfolgreiche Menschen, du siehst sie als den prototypischen Amerikaner, du siehst sie in der Figur des Motivationstrainers, der vorne steht und sagt, du kannst alles, was du willst, du kannst es erreichen. Und da sehe ich oft, wenn ich solche Menschen sehe, die mich auch sehr beeindrucken, sehe ich oft, dass sie Hoffnung geben. Ja, aber sie selber haben Hoffnung verloren. Und das Ego imitiert die Hoffnung und imitiert das Gesetz. Und es wird mein Gesetz. Und mein Gesetz ist, dass alles, was ich mir vornehme, kann ich auch erreichen. Da spiegelt sich eine tiefe Wahrheit. Aber im Ego spiegelt sich darin auch eine Lüge. Und diese Menschen werden von Eitelkeit angetrieben und von Täuschung. Das heißt, sie täuschen. Es ist nicht die Wirklichkeit. Es ist nur ein Bild. Aber das ist sehr hart für solche Menschen zu erkennen. Für viele Menschen, die starten wie im Schatten, die sind offensichtlich traurig oder die haben offensichtlich Probleme. Und dann auf dem Weg kann es sein, dass sie sich öffnen und es wird heller. Die drei beginnt den Weg schon voll hell. Deswegen beginnen sie oft den Weg gar nicht. Warum? Ich habe ja ein Haus, ich habe ja eine Yacht. In der Regel beginnt in der 3 der spirituelle Weg in Momenten des totalen Zusammenbruchs. Ihr Weg beginnt eigentlich, wenn der Erfolg zusammenbröckelt, weil dann kommt das, was echt ist. Das ist natürlich nicht angenehm. Ja? Aber ja, das ist auch eine Wahrheit. Die 3 hat einen anderen Weg. Und der Weg wird Wahrhaftigkeit genannt, Ehrlichkeit. Im Gegensatz zu der falschen Person. Und ich hoffe, ich bin nicht zu schnell, aber ich muss ja auch schnell sein. Ne?
Nee, auf jeden Fall.
Und dann, um das abzurunden, auf der, wenn man es von vorne sieht, auf der linken Seite des Enneagramms, die Punkte 5, 6 und 7 werden auch die Kopf, weißt du, wir hatten die Bauchpunkte, eben haben wir die Herzpunkte, 2, 3 und 4, das sind die Herzfixierungen. Und auf der linken Seite sind die mentalen, die Kopffixierungen. Das sind die Angstfixierungen. Die gibt es auch in 3 Ausprägungen. Im zentralen Punkt, in Nummer 6, das ist mein Punkt, hast du wirklich Angst, Misstrauen, Skepsis. Aber du hast auch als heiligen Weg, und das Vertrauen ist verloren worden und die Stärke ist verloren worden. Und das kann ich auch bestätigen. So habe ich mich selber auch über Jahrzehnte erlebt, als ich bin nicht stark und ich muss die Stärke imitieren. Das macht jedes Ego. Jedes Ego imitiert die heilige Idee. Und ich habe zum Beispiel die Stärke, die ich verloren habe, imitiert durch eine mentale, geistige Stärke. Das war meine Stärke. Da habe ich Sicherheit gefunden. Und der Weg ist der Weg des Mutes. Mut. Ja? Ich brauche nämlich Mut, und um in die Dunkelheit zu gehen. Ich brauche Mut. Jeder braucht Mut, auf diesem inneren Weg überhaupt diese Erforschung zu beginnen. Das ist das, was die 6, Punkt Nummer 6 für alle spiegelt. Ja? Und wir brauchen Vertrauen. Und gleichzeitig brauchen wir die Unterscheidungskraft eines positiven Zweifels, wie du es genannt hast, die Unterscheidungskraft. Auch das spiegelt die 6. Und um das abzuschließen, die 5 und die 7, die introvertierte Angststruktur, die 5, die sich noch weiter zurückzieht, so weit zurückzieht, so introvertiert wird, dass sie sogar hinter die Angst zurückgeht. Und sie wird zum Beobachter, sie wird zu einem geistigen Menschen, zu einem Philosophen, zu einem Wissenschaftler. Und die heilige Idee ist Allwissenheit, die verloren wurde und die eingetauscht wurde durch Wissen. Ja, ich weiß alles, aber das ist nicht Allwissenheit. Und es ist nicht die heilige Transparenz, der zweite Name der heiligen Idee. Aber das sind schon tiefe Geheimnisse, was das eigentlich bedeutet. Aber eine 5 auf dem spirituellen Weg wird an Momente kommen in ihrer Tiefe, wo sie plötzlich weiß, das ist mit Transparenz gemeint. Ja. Das ist sehr, sehr, das geht sehr tief. Aber erstmal führt ihr Weg natürlich aus ihrem Elfenbeinturm in die Welt. Und das ist für Fünfer ein großes Gräuel. Wenn du jemals Bob Dylan gesehen hast, Bob Dylan ist ein berühmter Vertreter des Types Nummer 5, wie er es wirklich schafft, mit Sonnenbrille auf der Bühne zu stehen und ganze Konzerte zu geben, ohne sein Publikum überhaupt anzuschauen. Oder auch seine eigenen Lieder, die so schön eigentlich sind, auf so eine merkwürdige Weise teilweise so komisch zu singen. Darin spiegelt sich auch die Fünf, etwas Zurückgezogenes, Weltabgewandtes. Oder wenn du in die Augen von Franz Kafka schaust, ja, ein berühmter Vertreter dieses Types Nummer 5, dann siehst du diese, auch die Sensibilität und die, so, in diesem Punkt. Und letzter Punkt Nummer 7, das ist die extrovertierte Angststruktur. Das sind Menschen, die sind von Angst angetrieben, aber das wissen sie nicht, weil sie sind zu schnell. Ja, das sind die, die immer ganz schnell durch die Gegend hüpfen, die heute hier sind, morgen sind sie dort. Ja, das sind im Übrigen auch die, denen das Enneagramm ein Greuel ist. Weil ich brauch doch kein Schubladensystem. Man kann mich doch nicht in eine Schublade packen. Ich bin doch heute hier und dann bin ich morgen da. Man kann mich doch gar nicht festhalten. Ja, genau. Ja, genau. Das ist das Problem. Ja. Und die antreibende Kraft dort ist Völlerei, also Gier. Bei der 5 war es Geiz. Hier ist es die Gier, die Völlerei, die Todsünde der Völlerei, eben in dem immer mehr, nie genug. Ja. Und auch nur das Beste. Ich pick mir nur das Beste raus. Ich pick mir auch übrigens bei Meditation auch nur das Beste raus. Weißt du, dieses lange Sitzen, das ist gar nichts für mich. Ja, also ich sitze ein bisschen, aber dann stehe ich auch wieder auf. Dann springe ich. Weißt du, du kannst auch im Hüpfen meditieren. Ja, würde eine 7 ungefähr so sagen. Und sie könnte auch Bücher darüber schreiben und könnte eventuell auch einen spirituellen Weg gründen, der sich damit beschäftigt, der das sozusagen wieder zu einem neuen Dogma erhebt, nämlich wir sind so frei, wir dürfen alles ausprobieren und wir legen uns nicht fest. Und es ist klar, dass da eine essentielle Qualität ist, ja, nämlich das ist die essentielle Qualität von Freude und von einfach Spiel und Neugierde und Forschergeist. Also die Qualität, die wir alle brauchen, wenn wir auf den inneren Weg gehen. Und die 7 hat es schon und die verkörpert das auch, aber ihr Weg ist leider ein anderer. Und der Weg wird Nüchternheit genannt. Und wenn man einer 7 Nüchternheit sagt, dann sagt sie wahrscheinlich dann schüttelt sie sich wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt, ja? Weil wir wissen doch, weißt du, wenn wir auf dem inneren Weg gehen, wir sagen ja, wir wollen es wissen. Wir sagen ja, wir wollen es wirklich wissen. Und dann kriegen wir es gesagt. Und wir kriegen Nüchternheit gesagt. Und wir sagen, ach nö. Ach nö, ja, ich wollte das wissen, aber ich dachte, ich kriege jetzt irgendwas Helles, Lustiges, Leichtes hier gesagt. Und dann sagt er Nüchternheit. Und oder das, wir sind jetzt ja durch, aber wenn wir jetzt hier schon bei sind, oder wenn man sich auf den inneren Weg begibt, und man ist meinetwegen am Typ 9 fixiert und es geht mir eigentlich ganz gut. Wieso? Ich fühle mich doch ganz wohl in meinem Leben. Die reden da ein bisschen langsamer. Wieso? Hallo? Guten Tag erstmal. Ne, wir haben so einen Komiker, ne? Rüdiger Hoffmann. Hallo? Guten Tag. Und wieso? Das ist doch alles schon in Ordnung. Ja, es geht um Liebe. Ja, es geht um Liebe. Und wenn die 9 auf dem inneren Weg dann irgendwann hört, was bei ihr die Tugend ist, um die es geht, nämlich das rechte Handeln, die Tat, dann sagt sie, ach du Scheiße, ich muss mich ja bewegen, weißt du? Ja. Und das kannst du an jedem, was das, und das findest du an jedem der Punkte, findest du diese essentiellen Qualitäten, du findest den Verlust der heiligen Idee und du findest den Weg.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Umriss, ja, im Schnelldurchlauf sozusagen durch diese 9 Punkte. Ich finde, es hat total Freude gemacht und auch nochmal Neugier gemacht, ja, da tiefer einzutauchen. Was ich gerne noch ergänzen würde, was du auch vorhin kurz angerissen hast, ist eben nochmal dieser Aspekt der Todsünde. Und das heißt ja auch, dass sozusagen, das sind ja sozusagen menschliche Schatten, Sünden kann man das nennen. Wobei ich ja nicht so ein Fan auch von diesem Wort bin, weil es ja sehr mit mit Schuld beladen ist, also von der Kirche. Aber das ist sozusagen ja Qualitäten sind, die wir in der Welt sehen können. Also sind universelle Schatten, die wir, wenn wir die Nachrichten anschalten, können wir die Schatten von Gier, Stolz, wir können sie überall sehen. Und deswegen finde ich es auch das Enneagramm wirklich so eine Studie des menschlichen Egos oder der menschlichen Schattenanteile, aber auch eben Seelenanteile, also beides. Und wir können das, also ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, jetzt das eine ist, sage ich mal, die individuelle Erkenntnis, also für mich, aber auch die Erkenntnis darüber, was für Kräfte wirken in der Welt, ne? Und das irgendwie auch zu einordnen zu können, das finde ich auch nochmal spannend, ja, und zu sehen, aha, so äußert sich Gier, aha, so äußert sich Stolz, ne, wo du gesagt hast, zum Beispiel produktiv sein, machen, 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 ja, dahinter steht Stolz, dahinter steht Eitelkeit, ja, es irgendwie anderen beweisen zu wollen, irgendwas darstellen zu wollen und so weiter, was wir unglaublich viel sehen in unserer Leistungsgesellschaft tagtäglich, und das finde ich auch sehr spannend, auch, ne, wenn man sich damit beschäftigt, zu gucken, okay, spannend, wo sehe ich mich, aber auch wie du gesagt hast, am Anfang andere Menschen zu verstehen, vielleicht in meinem Umfeld Akzeptanz zu entwickeln, Verständnis vor allem zu entwickeln, warum handeln Menschen denn, wie sie handeln, in ihren Abgründen, aber auch in ihren, ihren Tugenden. Und da kann man ja auch viele Beispiele, wie du einige genannt hast, im Bereich von Schauspielerei, Musikern finden, Film. Und das wäre eben auch nochmal gekommen, das Enneagramm sind ja auch Archetypen, ne? So wie der Herrscher, der Künstler. Das finde ich auch noch mal spannend. So, das sind ja wirklich auch Typen, die wir, wie du gesagt hast, an die Acht als der Politiker, der Krieger. So, das finde ich auch spannend, noch mal zu gucken, ne? Wo sehe ich mich auch innerhalb dieser Archetypen auch.
Also das ist super wichtig. Man sieht schon, man kann sehr viel am Enneagramm abbilden. Und das andere, was du gesagt hast, halte ich für noch wichtiger, dieses, dass du es in der Welt siehst. Ja. Und es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt das Enneagramm der Gesellschaft, wo Narancio, einer der Urväter, tatsächlich an den 9 Punkten auch die Übel der Welt abbildet. Ja. Und aber nicht nur die Übel der Welt, sondern auch die Heilung der Welt, weil die ist auch damit an diesen Punkten verbunden. Die ist ganz eng mit dem Leiden verbunden, ist auch die Heilung verbunden. Ja. Und das heißt, du findest diese Prinzipien auch kollektiv, du findest sie in Ländern. Du findest sie, es gibt Länder, die haben eine viel stärkere Dreierkultur, sagen wir, wie jetzt zum Beispiel Amerika. Oder andere Länder, die haben, wie Brasilien vielleicht, die haben viel stärker die Siebener-Kultur, dieses, hey, dieses lass uns das Leben genießen. Ja, oder Deutschland eher gilt als eine Sechserkultur, wo Angst, Misstrauen, Skepsis vorherrscht. Und du findest das dann auch kollektiv. Ja, das sind dann nicht alle Sechser, aber es ist wie, als ob die Sechs, diese Energie wie über allem liegt und auch alles färbt. Oder in Amerika färbt alles durch die Eitelkeit und durch die Dreierenergie.
Genau, so wie so ein kollektives Mindset oder so, ne?
Es ist ein kollektives Ego. Könnte man fast sagen. Ja, es ist ein kollektiver Mindset, eine kollektive Kraft, die da wirkt, der man sich auch ganz schwer entziehen kann. Ja. Und interessanterweise, die in der Dreierstruktur, die hat etwas sehr Expansives. Manche nennen sie auch eine Heuschrecke, weil die geht über Leichen, die geht für den Erfolg über Leichen und sie expandiert. Und jetzt sieh, was in der Welt geschieht, diese Struktur überall sich ausbreitet. Und natürlich die Achterstruktur in Form von Krieg.
Ja.
Im Moment ist diese Struktur mit einer der vorherrschendsten. Und es ist dann immer wieder auch beängstigend, das zu sehen, wenn quasi, das kommt ja aus einer tiefen Unreife und tiefen Frustration auch, wenn dann dort, wie jetzt im Nahen Osten oder auch Russland und die Ukraine, Russland hat eine Achterseele, ja, Krieger, das sind Krieger. Und auch im Nahen Osten, Israel, aber auch die Palästinenser, das sind Kriegerseelen. Und wenn man das von außen sieht, dann ist das sehr schmerzhaft und auch ein bisschen verstörend, weil ja auch klar ist, da sind dann auch viele Achter in Machtpositionen. Und wenn man weiß, dass eine unreife Acht, die nicht an sich gearbeitet hat, an Frieden kein Interesse hat, dann kann einem manchmal Angst und Bange werden, ja. Weil da treffen dann einfach Egos aufeinander, die Die wollen kämpfen, die wollen Krieg, ja, die wollen sich rächen, ja, und Punkt 8 ist die Rache. Oh Mann, also da wird mir dann immer, wo ich so denke, ja, wo kann dann Heilung herkommen, ja? So, wo kann Frieden herkommen? Interessanterweise kann man im Enneagramm sehen, dass die 8 neben der 9 liegt und die Nachbarschaft im Enneagramm hat auch eine Bedeutung. Und die 9 ist der Punkt des Friedens und der Liebe. Ja.
Ja.
So, Mensch,
Ja,
Sandra.
wahnsinnig spannend. Wo
Wir
wir es
haben es
wahnsinnig
geschafft.
spannend.
Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft?
Wir haben es geschafft. Wir sind schon ein bisschen über unserer
Nein,
Zeit, aber es ist in der Zeit. Wir sind trotzdem in der Zeit.
gut.
Ja, vielen, vielen Dank für dein wirklich umfangreiches Wissen. Wir sind ja nur ein bisschen an der Oberfläche hier, sag ich mal, geschwommen eigentlich, aber ich glaube, es hat schon, ja, es hat auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen und ich hoffe auch einfach, ja, Neugierde für die Menschen, die es gehört haben. Du hast schon ein paar Bücher innerhalb dieses Podcasts erwähnt von Sandra Maitri. Ich würde die gleich einfach aufnehmen, also für alle, die zuhören und da jetzt Blut geleckt haben und irgendwie sich einlesen wollen, den würde ich einfach, ja, einfach in die Shownotes schauen. Da würde ich jetzt die ganzen Bücher sozusagen verlinken, beziehungsweise benennen. Hast du noch andere Tipps, wenn jetzt Leute sagen, ja, Bücher sind schön, aber ich würde das gerne auch irgendwie innerhalb von einem Seminar erfahren oder von einem Lehrer, der jetzt aktiv vielleicht im Moment auch dieses System weitergibt in Form von Weiterbildungen, Workshops, Seminaren?
Also das kann ich, habe ich im Moment nichts Letzteres.
Kann man natürlich auch
Vielleicht,
googeln einfach,
ja, ich
natürlich,
denke,
ne, wo man lebt.
ich denke, man kann es googeln. Ich denke, worauf du schauen solltest, ist, dass das Enneagramm in eine größere spirituelle Tradition eingebunden ist und nicht als solches gelehrt wird. Aber wenn du selber in einer spirituellen Tradition dich schon gut aufgehoben fühlst, dann kannst du das Enneagramm schlichtweg auch in Workshops kennenlernen, weil es wird dir dann auch nutzen, weil du weißt, dass es einen tieferen Aspekt hat. Ich finde auch, ich fand nicht, dass wir, ich weiß, was du meinst, dass wir an der Oberfläche waren, weil wir so schnell waren, aber das, worüber wir gesprochen haben, ist aber eigentlich auch sehr aus der Tiefe heraus. Aber das ist jetzt nur, wenn das nur alles bleibt, dann bleibt es oberflächlich, aber es kann in der eigenen Erkundung, in der eigenen Erforschung kann es eine wichtige Orientierung sein. Und es kann sein, dass du in deinem eigenen Weg oder jeder auf diese Punkte dann auch stößt und dann plötzlich verstehst, ach so, das ist damit gemeint. Jetzt weiß ich das. Und genau.
Ja, also
Genau.
ich habe das Gespräch auch überhaupt nicht oberflächlich empfunden. Das
Ja.
wollte ich damit nicht sagen, sondern also ich habe es als berührend und als sehr auch tiefgehend empfunden. Nur was ich gemeint habe, ist so die, sag ich mal, die Oberfläche des Enneagramms, was es da noch zu
Ja.
erforschen gibt. So meine ich das. Also eher, sag ich
Ja.
mal, jetzt wirklich in der Tiefe dann nochmal wirklich zu verstehen, anhand, ja, der eigenen Struktur ist zu verstehen. Das ist ja natürlich nochmal der nächste oder nochmal ein tiefer
Ja.
gehender Schritt, wo wir vielleicht so ein bisschen jetzt heute die Tür vielleicht für Leute geöffnet haben, ne? Die sagen so, oh, ist vielleicht eine Tür, wo ich mal durchgehen möchte oder die mich
Ja.
interessiert. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben möchtest, was du ihnen sagen möchtest für ihren inneren Weg allgemein, so, oder vielleicht auch im Umgang mit dem Enneagramm?
Ja, ich wünsche jedem Offenheit und einen Weg, wo du in Liebe, voller Achtsamkeit dich selber erkunden kannst. Also einen Weg, der dir den Raum gibt, wo du dich erkunden kannst und wo alles auftauchen darf. Ja, Licht und Dunkel, hell und dunkel auftauchen darf. Und wo alles ein Teil deines inneren Weges ist. Ja, das klingt jetzt so heilig, aber das ist ganz konkret gemeint. Und bezogen auf das Enneagramm, dass du dich nicht zu früh festlegst. Die meisten ordnen sich falsch ein. Bleib offen. Lass dich nicht von anderen einordnen. Wenn andere dich einordnen, nehme es als Inspiration, nicht als Einordnung. Ja, bleib offen. Lass es offen. Oder sag schlichtweg, ich will nicht eingeordnet werden. Und ordne dich selber auch nicht ein. In dem Wissen, dass die Seele sich auf eine Weise schon strukturiert hat. Das gilt nur noch zu entdecken, was es ist. Aber kein Stress. Stress und Anstrengung sind nur das Über-Ich, was am Enneagramm an Punkt 1 beschrieben wird als richtig und falsch und so musst du sein und so darfst du nicht sein. Ja, Wenn du das Enneagramm liest, zum Beispiel an Punkt 1, dann lies es, als wäre es für dich. Jeder der Punkte ist für dich. Und es kann sein, dass manche dir näher sind als andere. Und bleib offen und eine gute Reise.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Boris, dass du uns heute mitgenommen hast auf ein bisschen auf deine Reise durch dein Leben, durch deine Erfahrungswerte. Danke, dass du uns hast teilhaben lassen an diesem, wie ich finde, unglaublich wertvollen Weg. Und wie du gesagt hast, ich empfinde das auch als ein großes Geschenk, das Enneagramm und was viele, ja, viel Licht bringen kann, das Licht der Erkenntnis. In der Dunkelheit und ja, ich bin diesem System auch sehr, sehr dankbar, weil es auch sehr viel für mich getan hat und weiterhin tut in meinem Leben. Und ja, vielen Dank für das heutige Gespräch, für deine Zeit. Ja,
genau,
ich
und
danke. Ja, möchtest du
und
noch was
viel,
sagen?
genau, ja, und ich habe, deswegen war ich so zurückhaltend, weil natürlich sind die Menschen auch eingeladen, auf meinen YouTube-Kanal zu gehen.
Ja, das kannst du unbedingt sagen, natürlich.
Ja, aber leider gibt es da noch nichts zum Enneagramm, weil ich im Moment gerade jetzt, was Mitte November 24 erst dabei bin, dort viel zu veröffentlichen, gerade im Moment. Und ich hoffe, ich komme noch dazu, auch zum Enneagramm ganz viel dort zu veröffentlichen. Das heißt, da lohnt es sich dann vielleicht noch mal reinzuschauen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann so ein Seminar hin.
Ja,
Du und ich.
Das wäre natürlich gut. Das wäre natürlich am allerbesten. Und
ja,
dann
das
auf
wäre
deinem
toll.
YouTube-Kanal unbedingt auch Videos zu den einzelnen Typen machen. Das fände ich sehr, sehr unterhaltsam auch. Es ist ja auch durchaus witzig, finde ich. Ich finde, da kann man auch sehr viel bei lachen.
Ja, es ist todkomisch. Und die Enneagramm-Theaterstücke, die Leute haben Tränen gelacht. Ja, Tränen
das glaube
gelacht.
Ich sofort.
Ja, ja.
Okay, ich danke dir nochmal von Herzen,
Danke,
Boris.
danke.
Ich danke allen, die heute zugehört haben. Danke für deine kostbare Lebenszeit. Wir hoffen sehr, dass dieses Interview dich in irgendeiner Weise berührt hat, dass es dir wertvolle Erkenntnisse vielleicht geschenkt hat, Aha-Erlebnisse. Wenn du genau mehr zum Enneagramm wissen möchtest, ich werde einige Links in die Shownotes packen. Falls dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, mir eine positive Bewertung hier zu lassen, bei Apple iTunes oder bei Spotify. Damit unterstützt du meine Arbeit sehr. Und falls du das Gefühl hast, dass dieser Podcast auch anderen etwas schenken könnte, dann ja, fühle dich herzlich eingeladen, diesen Podcast mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern zu teilen. Tag mich gerne auf Instagram @vannabadwal. Ich freue mich, wenn du ja dieses Wissen auch mit anderen teilst. Ich danke dir und ich freue mich auf die nächste Folge. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder eine der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wannabadwal.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.